Ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin heute ein bisschen erkältet. Deswegen kann es sein, dass ich zwischendurch ganz, ganz doll huste. Das hilft aber total gegen den Kirchenschlaf. Wenn ich also huste, ist das das Zeichen, wieder aufzuwachen. Ja, Bonbons und Schokolade erst hinterher. Danke. Die Bibel. Happiness. Ich habe nachgedacht, wie happy macht mich eigentlich die Bibel? Ich war als Student ganz oft in den Semesterferien in Ägypten und im Sudan unterwegs und ich hatte damals den Anspruch, mit so wenig Gepäck wie überhaupt nur zu reisen. Einmal habe ich es geschafft, da hatte ich nur so eine alte kleine Bundeswehrtasche, so in diesem Parker-Stil, 3,5 Kilo. Damit bin ich 6 Wochen durch den Sudan gereist. Da war eine Zahnbürste drin, da war eine zweite Unterhose drin, da war ein zweites T-Shirt drin und da war natürlich eine Bibel drin. Und als ich damals so durch die Gegend gereist bin, ich erinnere mich an einen Moment, da war ich im Zug zwischen Kairo und Aswan. Das war zweite Klasse, was toll war, da konnte man nämlich sitzen. Ich bin auch schon mal dritte Klasse gefahren, weil ich kein Geld hatte. Da durfte ich 24 Stunden stehen zwischen den Hühnern und den anderen Menschen. Und da war aber ein sehr netter Ägypter, der hatte dann so einen Koffer aus so Pappkarton und hat dann gesagt, pass mal auf, wir machen das so. Du darfst eine Stunde sitzen und ich sitze eine Stunde. Und so haben wir immer abwechselnd gesessen, bis schließlich, als wir in Aswan ankamen, der Koffer ganz kaputt war. Aber diesmal war ich in zweite Klasse, kriegte Tee und Kekse und las meine Bibel, abwechselnd die arabische, die ich nicht so gut verstand, und die englische, meine alte King James Bibel. Und auf einmal durchzuckte mich das so, dieses Gefühl, dein Leben ändert sich dauernd. Mal bist du in Marburg, mal bist du wieder in deiner Heimat, in der schönsten Stadt Deutschlands, in Duisburg. Mal bist du hier in Ägypten, mal irgendwo anders, aber eine Konstante ist die Bibel. Das ist die Konstante in deinem Leben. Ja? Wir erneuern ja unsere Zellen regelmäßig. Also im Grunde bin ich nicht mehr der ich vor 7 Jahren war. Ja? Die Zelle, die Haare, da merkt man es am deutlichsten, an Fingernägeln auch. Aber auch der Rest, der ändert sich. Aber die Bibel bleibt. Und das ist übrigens eines der Mottos, der Reformation, Verbum Dei manet in aeternum. Das Wort des Herrn, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Also es gibt Dinge, die bleiben, zum Beispiel die Bibel bleibt. Und solange es Gemeinde Jesu Christi gibt, wird sie die Bibel lesen, hoffe ich jetzt mal. Aber die Formen, in der die Bibel zu uns kommt, sind unterschiedlich. Und ich mache heute etwas zum ersten Mal, nämlich dass ich aus diesem iPhone heraus predige. Ich wollte eigentlich aus meinem iPad predigen, aber das hatte keinen Saft mehr. Das ist mir zu spät aufgefallen und deswegen mache ich jetzt das zum ersten Mal. Warum du sie leben solltest, so heißt das Thema. Aber ich habe gedacht, nee, das hört sich für mich moralisch an, zu moralisch. Warum du die Bibel lesen darfst, wäre ja auch eine Möglichkeit. Und ich habe gedacht, ich will euch heute Abend meine persönliche Liebeserklärung an die Bibel weitergeben. Und diese hat 7 Facetten, man könnte auch sagen 7 Punkte. Keine Angst, die werden nicht so lang. Die Bibel, warum ich sie lese und warum sehe ich sie lebe, warum ich sie liebe. Ob ich sie immer lebe, glaube ich noch nicht, da bin ich am Arbeiten. Das erste ist, die Bibel, die ist schön. Schön und kunstvoll gestaltet. Jetzt meine ich nicht den Goldledereinband, der ist auch schön, sondern ich meine die innere Schönheit. Wenn du die Psalmen liest, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führet mich zum frischen Wasser. Selbst wenn ich nicht weiß, was eine Aue ist Und wenn ich nicht weiß, was Stecken und Stab, irgendwie ist das schön. Das ist im Hebräischen schön, das ist im Deutschen schön. Das ist hoffentlich in den anderen Sprachen auch schön. Das ist eine Schönheit in der Bibel. Die Gleichnisse Jesu, unglaubliche Miniaturkunstwerke. Wir waren jetzt mit einer kleinen Gruppe im Christuspavillon in Volkenroda und da gibt es diese verschiedenen begehbaren Bilder. Das sind so Bilder im Kubus drin und jedes dieser Bilder bezieht sich auf ein Wort von Jesus. Und das eine, das war diesmal, als ich davor stand, wurde mir das ganz besonders wichtig. Da war dieses Bild mit einer Ackerlandschaft in Holz, ganz rau und da drin war eine Perle. Aus Perlmutt, so groß, wie so ein Fußball so groß. Und dann dieses Wort von Jesus, das Himmelreich gleicht einem Geschäftsmann, der nach kostbaren Perlen sucht. Wenn er eine gefunden hat von einem großen Preis, verkauft er alles, was er hat und kauft die eine. Das ist die ganze Geschichte von Jesus, von der kostbaren Perle und von dem Geschäftsmann, der alles aufgibt, um diese eine Perle zu suchen. Das finde ich wunderschön. Das ist wie so ein, wie heißen diese japanischen Kurzgedichte? Koan oder so? Wie auch immer. Das ist schön. Es gibt wahnsinnig viel Schönes in der Bibel. Und deswegen der erste Punkt meiner Bibel, Liebeserklärung ist, die Bibel ist schön, sie ist wunderbar und kunstvoll gestaltet. Und ich möchte dich ermutigen, sie zu lesen und zu entdecken, auch diesen inneren Zusammenhang, die innere Struktur, wie Bücher, die über mehr als 1000 Jahre geschrieben sind, in einer inneren Einheit sind, was für eine tolle Struktur da drin ist und wie das, was sich darin offenbart, einfach schön ist. Ein bunter Blumenstrauß, ein Buch Ruth ist ganz anders als ein Daniel und ein Markus ist anders als ein Paulusbrief. Und die Offenbarung ist nochmal anders. Aber es ist eine Schönheit, es ist ein Blumenstrauß. Und in dieser ganzen Schönheit offenbart sich etwas von Gottes Kreativität und Schönheit. Der zweite Grund, warum ich die Bibel liebe, ist, sie ist witzig und humorvoll. Ich hatte eine Zeit, da habe ich immer nur nach witzigen Stellen in der Bibel gesucht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Hat das außer mir auch mal einer gemacht? Okay, ein Leidensgenosse, ja. Humorsucher nennt man sowas, ja. Und da gibt's eine Stelle, die gefällt mir besonders gut. Das ist im Alten Testament. Da sagt der König Abimelech, habe ich nicht schon genug Wahnsinnige bei mir, dass ihr mir diesen auch noch bringt. Sowas finde ich toll. Also auch wenn man über Gemeinde nachdenkt, ne? Habe ich nicht schon genug Wahnsinnige, dass ihr mir diesen hier auch noch bringt? Den er meinte, war König David, der sich wahnsinnig gestellt hat. Und warum er das gemacht hat, dazu reicht jetzt die Zeit nicht. Oder eine andere klassische Stelle aus Apostelgeschichte 19. Ein Aufruhr in Ephesus gegen Paulus. Und da heißt es, die ganze Stadt versammelte sich im Stadion, im großen Amphitheater. Und dann heißt es, die einen schrien dies, die anderen schrien das. Und die meisten wussten gar nicht, warum sie zusammengekommen waren. Das finde ich auch cool. Ja. Das ist doch Humor, ja, der das geschrieben hat, der Lukas, der hat einfach gelacht dabei. Ja, oder Jesus, wenn er sagt, hier, was störst du dich an dem Splitter im Auge deines Bruders und du siehst gar nicht diesen dicken Marburger Fachwerkbalken, der aus deinem Auge rauskommt. Das ist auch richtig. Nur weil wir das immer so in so getragener Sprache vortragen, merken wir gar nicht, wie witzig das ist. Ich finde die Bibel extrem witzig an manchen Stellen und das finde ich toll. Sie ist so menschlich damit und sie ist so realistisch. Und das ist der dritte Punkt, sie ist realistisch und kritisch. Ich habe ja gesagt, ich wecke euch zwischen jedem Punkt einmal auf. Die Bibel ist realistisch und sie ist kritisch. Sie vergöttert ihre Charaktere nicht. Sie schreibt kein Heldenepos über Petrus oder über David, sondern sie berichtet von den Fehlern dieser Menschen. Zum Beispiel von diesem Ehebruch und dem Mord von David. Und wie dann der Prophet Nathan zu ihm kommt und ihm die Geschichte erzählt von einem Schaf, wo ein reicher Mann ganz viele Schafe hat, aber als er einen Gast kriegt, nimmt er das Schaf von dem Armen, der sich nicht wehren kann, der aber nur ein einziges hat, und lässt das schlachten und zum Festmahl zubereiten. Und der David empört sich und sagt, wie kann das sein? Das geht nicht in meinem Reich Israel. Es gehört Gott, sowas darf nicht passieren. Der muss bestraft werden, bringt den her. Das sagt der Nathan, der ist schon da. Du bist das. Du hast so und so viele Frauen und Nebenfrauen, was ich übrigens für stressvoll halte, also stressig halte als Mensch des 21. Jahrhunderts, aber egal. Auf jeden Fall. Und dann nimmst du diese eine Batseba, ne, von dem Uriah, der hat nur eine. Und wieso musst du die noch dir auch noch an dich binden? Die Bibel ist realistisch. Petrus, der große Fels der Gemeinde, der Primus inter pares der Apostel, wird mit allen Schwächen und Fehlern dargestellt, wie er Jesus verleugnet. Und ich finde das toll, weil ich merke, die Bibel ist nicht so ein geschöntes Heldenepos, irgendwie sowas, wo ich sagen muss, da komme ich sowieso nie dran, sondern da wird von Menschen berichtet, die Fehler haben, die Schuld auf sich laden, der an deren Händen manchmal Blut klebt und die dennoch von Gott geliebt und von ihm angenommen sind. Und die dennoch von Gott auf seinem Weg geführt werden. Das macht mir Mut für mein eigenes Leben. Dass der Realismus der Bibel eben nicht so abgehoben ist, sondern dass das die Ebene ist, auf der wir auch leben. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, sagt Jesaja. So sind wir Menschen. Wir gehen in die Irre. Wie Schafe, wir gucken nur auf das, was uns betrifft. Und dann geht es aber weiter. Nicht, und deswegen hat Gott sie aufgegeben oder sie gestraft, sondern aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Da ist auf einmal einer, der Hirte dieser Schafe, der die Schuld der Schafe auf sich nimmt. Das finde ich großartig. Dass in all dem Realismus, wie die Menschen gezeichnet werden, auch der Realismus der Liebe Gottes, die immer, immer größer ist und immer überwindet, egal was wir für Hindernisse ihr in den Weg stellen, diese Liebe Gottes dargestellt wird. Mein vierter Punkt. Die Bibel ist erstaunlich historisch genau. Und da ist Guido ein großer Spezialist für. Und ich lerne immer wieder mein Leben lang von ihm. Und ich werde mein Leben lang von Guido Baltes lernen, was historische Zuverlässigkeit der Bibel und neue Entdeckungen betrifft. Ich habe ja hier in Marburg Theologie studiert, wie manche andere. Das war in den 70er und 80er Jahren, da war es noch ein bisschen anders als jetzt. Oder vielleicht war es sehr ähnlich, ich weiß es nicht, kann es ja nicht beurteilen. Aber für mich ist die Entdeckung meines Lebens, und es ist eine fortschreitende Entdeckung, dass immer wieder die Bibel mich überrascht mit ihrer Zuverlässigkeit. Und dass sie mich immer wieder überrascht mit neuen Erkenntnissen. Das kann ich jetzt nur kurz anführen, weil die Zeit dazu nicht reichen würde. Und ich habe eins gelernt, die Bibel nicht einfach abzutun als Märchenbuch. Das ist zu billig. Das ist zu oberflächlich. Lass dir die Bibel nicht madig machen. Ja, es gibt schwierige Stellen. Ja, es gibt ungelöste Fragen. Aber nimm dir die Zeit, wenn du eine echte Frage und einen echten Zweifel an der Bibel hast, auch wirklich zu forschen. Und benutze nicht dies einfach als Entschuldigung, dass du die Bibel von dir fernhältst. Das tun nämlich viele. Und das ist billig. Und das ist auch nicht fair. In der Bibel redet Gott. Das ist mein fünfter Punkt, meine fünfte Liebeserklärung an die Bibel. Ich sagte, die Bibel ist schön und kunstvoll gestaltet, sie ist witzig und humorvoll, sie ist realistisch und auch kritisch, sie ist erstaunlich historisch zuverlässig und in der Bibel redet Gott. Und das ist das Wunder, das wir immer wieder erleben, dass Gott die ganz einfachen Worte der Bibel benutzt, um unser Herz zu erreichen und um unser Gewissen zu erreichen. Kannst du mal einen ganz kleinen Augenblick nachdenken, welches Wort der Bibel dich schon mal erreicht hat? wo du gedacht hast, das ist für mich. Das spricht mich jetzt an. Nachher wird Steffi mit uns das Abendmahl feiern und sie wird auch Worte sagen. Worte des Zuspruchs, die unser Herz erreichen können. Viele Menschen bezeugen das. Ich habe da in so einer Abendmahlsfeier mal gehört und gespürt, dass Gott mich wirklich meint. Oder in einer Predigt. Oder mitten im Alltag. Wo hat dich ein Wort der Bibel schon mal erreicht? Und welches Wort ist das? Ein Wort, das für mich sehr wichtig ist, zum Beispiel, ich sage jetzt meins, es wäre schön, wenn wir Zeit hätten, einander diese Worte zu sagen, ist Römer 8, Vers 1. Dieses großartige Kapitel der Freiheit der Kinder Gottes durch den Heiligen Geist, wo Paulus sagt, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das höre ich zunächst einmal für mich selbst. Und sage, da, wo ich selbst mich nicht akzeptiere und wo ich selbst mit mir im Unrein bin und wo ich mich selbst verdamme und mich selbst nicht leiden mag, da, Herr, will ich dieses Wort hören, dass es auch für mich gilt. Es gibt keine Verdammnis. Ich will es dann aber auch auf die anderen anwenden und sagen, auch wenn der oder die jetzt Sachen macht, die mir nicht genau passen und ich eigentlich verstehe, die ich eigentlich doof finde oder die mir auch wehtun, all das kommt ja vor, auch unter uns Christen, will ich dennoch sagen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das gilt auch für meine Schwester und für meinen Bruder in Christus. Und deswegen will ich nicht mitmachen in der inneren Leier der Verdammnis. Richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet, sagt Jesus. Das ist ganz wichtig auch für das Klima einer Gemeinde. Und so gibt es zu verschiedenen Zeiten in meinem Leben unterschiedliche Worte. Als Jugendlicher hat mich sehr das Wort von Jesus aus Johannes 8 angesprochen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und ich finde es spannend, vielleicht nehmt ihr euch mal die Zeit heute Abend oder irgendwann, dass ihr mal einander erzählt, was ist ein Wort der Bibel, durch das Gott zu mir geredet hat. Und wir werden staunen, wie reichhaltig das ist. Gott nutzt die Worte der Heiligen Schrift, um sie uns ganz persönlich zuzusprechen. Und da ist es wichtig, dass wir lernen zu hören, wie ein Jünger hört. Dass unsere Augen geöffnet und unsere Ohren gespitzt sind. Denn wenn Gott redet, dann gibt er uns Wegweisung, er tröstet und stärkt uns. Und sechstens, warum ich die Bibel liebe, ist, weil ich in der Bibel Jesus begegne. Und in der Bibel geht es um ihn. Und auf einmal merke ich, dieser Jesus, das ist ein echter Freund. Dieser Jesus, das ist ein echter cooler Typ. Das ist ein echter Abenteurer. Das ist einer, den kann ich mir wirklich zum Vorbild nehmen. Und dieser Jesus, der ist noch viel mehr. Der ist nämlich Gott in Person in unserer Welt. Der Ewige, der hineingekommen ist in der Raum und Zeit. Das ist das große Wunder der Bibel, dass der ewige Gottessohn, das ewige Wort Gottes, sich hineingibt in dieses Wort. Und auf einmal lese ich, etwas, wie er der Frau am Brunnen begegnet und ich merke, so ist Gott. Und ich sehe, wie er dem Mädchen sagt, Talita kum, steh auf Mädchen. Und dann merke ich, so ist Gott. Und dann sehe ich, wie er den Petrus anschaut, als der den gerade verleugnet hat, dort im Hof des Hohenpriesters. Und ich bin überzeugt, der hat den nicht vorwurfsvoll angeguckt, sondern voller Liebe. Und sagt, weißt du was, Petrus, ich sehe dich und ich habe dich immer noch lieb, obwohl du dich von mir wegwendest. So ist Gott. Und das finde ich großartig. Und deswegen siebtens und letztens ist die Bibel der größte Schatz, den wir haben. Menschen sind dafür gestorben, dass wir sie in unserer Muttersprache lesen können. Mich hat es bewegt, vor einigen Jahren habe ich einen lutherischen Jugendpfarrer in Tschechien besucht. Und dann ist er mit mir irgendwo in den Wald gefahren. Ich dachte, wieso fahren wir in den Wald? Sagte ich, was machen wir hier? Ja, komm mit. Dann sind wir eine Waldlichtung runtergelaufen. Und auf einmal war da, durch den Wald, auf einmal war da so eine kleine Öffnung, so eine Lichtung. Und dann sagt er, weißt du, wo wir hier sind? Sag ich, nein. Da war so ein Stein, sagt er, hier haben sich die Christen heimlich getroffen in der Zeit der Gegenreformation, als es verboten war, Bibel und Gesangbücher zu besitzen. Und dann sind die Pastoren von der Slowakei über die Berge gekommen, haben sich als Handwerker angezogen, haben sich auch immer wieder andere Kleidung angezogen, um die jeweiligen Regionen ehrlich zu sehen. Und sind dann bis da gekommen, haben dann da die Leute getauft und Ehen gestiftet und das Abendmahl gefeiert. Und die Bibeln, die die Leute haben, haben sie nicht in Häusern gehabt, weil sie so eine Angst hatten, dass die Beamten des Habsburger Reiches kommen würden und sie entdecken und dann ihnen die Kinder wegnehmen. Sondern die wurden in Asthöhlen versteckt. Und so hat dieser Untergrund Protestantismus in Ostpolen, in Südpolen, in Nordtschechien über mehr als 100 Jahre überlebt. Jetzt ist das bitte nicht antikatholisch zu verstehen, so meine ich das nicht. Aber die Bibel ist ein Schatz. Und Menschen haben dafür sehr, sehr viel aufgegeben, die Bibel zu haben und die Bibel lesen zu dürfen in ihrer Sprache. Und deswegen sollten wir sie nicht leichtfertig an die Seite stellen. Die Bibel ist wie so ein alter Wein. Die ist so, du am Anfang magst du den gar nicht, weil du irgendwie nur Pepsi-Cola trinkst oder irgend so ein Zeug, Energy Drink. Ja? Aber wenn du reifst, merkst du, die Bibel reift mit dir. Die ist schon längst reif, aber du kommst dahin. Und sie wächst und sie wird größer. Und das ist meine Erfahrung. Die Bibel wird für mich größer, die wird nicht kleiner. Je länger ich mich damit beschäftige, sie wird größer. Es ist ein großer Schatz. Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gut erhalte mir, denn ich ziehe es jeder Gabe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen.